Deutschlandfunk, Information und Musik.
Übermorgen am 19. November, da ist Internationaler Männertag und den gibt's dann genau 20 Jahre. Zu den Zielen zählen, auf Männer- und Jungengesundheit zu achten, die Geschlechtergleichberechtigung zu fördern und anderes mehr. Wir haben das zum Anlass genommen, an eine kulturgeschichtliche Gründungsstunde der Männerforschung zu erinnern. Vor über 40 Jahren erschien ein zweibändiges Werk des Literaturwissenschaftlers und Kulturhistorikers Klaus Teweleit, Männerfantasien. Es nahm seinen Ausgang bei der Freikorpsliteratur 1918 bis 1923 und verfolgt die Spur der männlichen Gewalt bis zum Nationalsozialismus. Ende dieses Monats erscheint das epochale Werk mit einem umfangreichen Nachwort neu. Sein Verfasser wurde 1941 geboren. Ich habe Klaus Teweleit gefragt, Sie schreiben ja auch autobiografisch. Es gab also einen Faschismus vor dem Faschismus, in den Familien, in den Vätern?
Also der Satz, auf den ich mich da außer auf eigene Wahrnehmung beziehe, der von Walter Benjamin stammt, der Faschismus ist nicht das Produkt unseres Jahrhunderts, er ist das Produkt aller Jahrhunderte. Das hat sich fortgesetzt in der Geschichte, kann man sagen, mit einer immer stärkeren Eindämmung des Tätigkeitsbereichs von Frauen, die dann mehr aufs Haus und auf Feldarbeit und Textil und so weiter reduziert werden, auf das die Kinder, sogenannte Erziehung, das Gebären liegt sowieso bei ihnen, wird die ganzen Außentätigkeiten mehr und mehr in Männerhand geraten und Frauen zu vielen Tätigkeiten überhaupt nicht mehr zugelassen werden. Man muss immer wieder daran erinnern, dass Frauen erst ab Anfang des 20. Jahrhunderts auf Universitäten umfassend dürfen. Nur in Ausnahmen war das vorher der Fall. Und diese immanente Gewaltstruktur führt zu hierarchischen Gesellschaftskonstruktionen. Wer oben, wer unten ist, und Frauen sind in der Geschichte nicht etwa immer gleichberechtigter geworden, sondern eine ganz lange Zeit immer weiter unten und außerhalb von vielen gesellschaftlichen Tätigkeiten angesiedelt worden. Das beginnt sich erst mit der ersten Frauenbewegung um 1900 herum zu ändern und dann massiv nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir tatsächlich große Einschnitte in diese hierarchischen Strukturen und den Prozess von Gleichberechtigung von Frauen auf verschiedenen Ebenen der Gesellschaft. Und das ist ja auch ein ganzes Stück weit vorangekommen. Also der strukturelle Faschismus in den patriarchalen Familienstrukturen, kann man sagen, der hat abgenommen und er nimmt auch weiter ab.
Ein leitender Gedanke, wenn ich es so richtig wiedergebe, der Männerfantasien ist ja als Gewaltgeschichte von der Inexistenz der Frau auszugehen und von einer zerstörerischen männlichen Energie, die wieder etwas herstellen will, nämlich was? Und zwar Ganzheit. Das führt dann zu so einer Paradoxie, dass man etwas heilen will durch Vernichtung. Ist das so richtig wiedergegeben?
Das ist richtig wiedergegeben. Und man braucht gar nicht zu sagen Paradoxie. Und es steckt vielmehr sogar eine gewisse Folgerichtigkeit darin, wenn man davon ausgeht, dass wenn man die Männer mehr oder weniger als die herrschende Kaste beschreiben will, in dieser Kultur jedenfalls gegenüber Frauen, Kindern, Ausländern, Andersrassigen und so weiter und so weiter, muss man dazu sagen, dass diese Männlichkeit selber in ihrem Aufwachsen weitgehend zerstört wird oder gestört wird, nämlich durch Eingriffe von außen, Prügel, Erniedrigung, nicht kümmernd, gesellschaftliche Ohnmacht. Die meisten Männer, die sich grandios fühlen, sind ja gesellschaftlich ohnmächtig und haben nicht viel zu sagen. Da liegt der eigentliche Widerspruch. Umso mehr versuchen sie dann, also was daraus resultiert, nenne ich den Fragmentkörper mit Bezug auf die Kinderpsychoanalyse. Und Menschen mit einem fragmentierten Körper, den bekommt man, wenn man negativ behandelt wird, ganz grob jetzt gesagt, leben mit Ängsten, stark angefüllt mit Ängsten und vor dem Zusammenbruch dieses Körpers, über den sie nur fragmentarisch, gefühlsmäßig verfügen. Sie panzern sich gegen diese Angst und üben dann diese Panzergewalt nach außen aus, um diesem Körper eine nachträgliche Ganzheit hinzuzufügen. Und wenn die Zerstörung dieses Körpers sehr stark sind und seine gesellschaftliche Erziehung übers Militär passiert, nämlich über Drill und körperliche Eingriffe, nämlich Formen von Gewalt, dann baut sich dieser Körper um zu einer Gewaltstruktur und kann schließlich nicht mehr anders, als seine Ganzheit, sein Heilsein zu erreichen durch Gewaltausübung. Und wo das der Fall ist, da können wir dann offen von Faschismus sprechen, ohne dass das eine politisch-faschistische Struktur sein muss. Faschismus ist nicht einfach eine Politik und nicht einfach eine Ideologie, sondern der Zustand bestimmter Körper, die nicht anders können, als sich in der Realität durchzusetzen mit Gewalt. Und die mündet in Tötungsgewalt und da beginnt der wirkliche Rechtsextremismus.
Während Sie gesprochen haben, musste ich die ganze Zeit an die jüngsten Ereignisse denken, nämlich beispielsweise das Attentat von Halle. Und Sie haben einen zentralen Begriff gerade fallen lassen, nämlich den der Verpanzerung. Ich glaube, man kann den auf die Gegenwart anwenden und würde gerne mit Ihnen gemeinsam darüber nachdenken. Der Attentäter von Halle hat sich ja mit Nazi-Rap-Musik getuned, auf Touren gebracht. Er wollte seine Männlichkeit unter Beweis stellen. Er wurde als Versager dann abgestempelt, weil ihm das missglückt ist. Wo entdecken Sie Formen dieses Soldatischen oder der Verpanzerung heute noch?
Formen des Soldatischen sind leicht überall zu entdecken, weil wir heute sehr viel leichtere Möglichkeiten haben, an Waffen zu kommen. Sei es auch nur ein Messer, mit dem Attentate verübt werden, aber auch an Gewehre etc. Und wir haben die weltweite Vernetzung von Terroristen, also elektronische Vernetzung. Die Informationen, wie Leute vorgegangen sind bei bestimmten Attentaten, die sind überall zugänglich. Und wir haben ja den klaren Beleg, dass fast alle Attentäter aus den letzten Jahren, die wir kennen, die zwar in den Medien oft als Amokläufer bezeichnet werden, völlig falsch bezeichnet werden. Wir haben den klaren Beleg, dass sie sich immer orientieren an Taten von Vorgängern, mit denen sie manchmal in Kontakt sind, waren oder sie besorgen sich dieselben Waffen, sie besuchen die Schauplätze, sie planen ihre Attentate vor, wie auch der in Halle, das ist keine Aktion aus dem Moment. Sie fügen sich also ganz bewusst an eine bestimmte gewalttätige Männlichkeit auf der Welt ein. Wie weit sie im Einzelnen gepanzert sind, das ist schwerer zu beantworten, das muss man im einzelnen Fall sehen. Wir haben ja nicht mehr den Fall, dass alle eine ähnliche Panzerung bekommen, wie das noch bis 1945 der Fall war übers Militär. Die müssen die Leute sich heute einzeln erwerben, wie der Attentäter Breivik in Norwegen tat das durch täglichen Besuch in der Muckibude, wo er seine Muskeln stärkte und den Körper aufbaute, damit er zum Attentat fähig wurde. Andere machen das vielleicht anders. Und sehr viele sind aber, glaube ich, leben in diesem brüchigen Fragmentkörper mit der Angst vor dem Zusammenbruch und versuchen sich durch ihre Tat daraus in Anführungszeichen zu retten, nehmen dabei oft die eigene Auslöschung in Kauf, weil also der körperliche Zustand dieser Menschen ist ungeheuer prekär und man soll immer davon ausgehen, dass die Attentäter nicht aus einer Position der Stärke handeln, sondern aus einer Position von Angst, aus der Angst vor Körperverschlingung, aus ihrer ganzen unsicheren körperlichen, physischen, manchmal auch gesellschaftlich, ökonomischen Lage. Das hat eine, man kann sagen, eine tragische Seite, dass es Körper gibt, die sich nur durch Gewalt ins Leben bringen können und am Leben halten können. Und tragisch für die Opfer, die das dann trifft, die oft rein zufällig sind oder beliebig ausgewählt werden.
Wir sprechen aus äußerem Anlass, weil es so etwas wie einen internationalen Männertag gibt, der am 19. November begangen wird. Wir wollen weniger über Fragen von Gesundheit sprechen, als vielmehr, wie lässt sich eine Gesellschaft der Gleichberechtigten herstellen, solange Männer das, ich nenne das mal sehr salopp, das Mackertum nicht ablegen, also in Hierarchien verhaftet sind, darauf bestehen, wird sich da nichts ändern?
Nein, solange Gesellschaften überwiegend hierarchisch, also von oben nach unten durchgeordnet, strukturiert sind, lässt sich ja Gleichheit nicht herstellen. Und der Fragmentkörper, von dem ich rede, hält Gleichheit prinzipiell nicht aus. Sie bedroht ihn, weil für Gleichheit braucht man eine gleiche Ebene von Beziehungen. Und genau dazu sind bestimmte Männer nicht oder nur sehr schwer fähig. Das müssen sie, wenn sie das wollen, lernen. Und sich umstrukturieren, sich ändern, lernt man über Beziehungen. Und zwar ziemlich ausschließlich über Beziehungen. Denn ändern heißt ja nicht, man ändert sein Denken, der Körper muss sich verändern. Und der Körper verändert sich über freundliche Beziehungen. Und die muss man erstmal finden. Entweder muss man, es geht am leichtesten zuerst mal, also über Freundschaften. Es geht über Beziehungen in Vereinen, über Beziehungen in Nachbarschaften, Schulen. Es geht in Liebesbeziehungen. Aber all das muss man erstmal finden. Man muss jemanden finden, auf den man so weit vertraut und sich verlassen kann, dass man sich traut, diese Panzerung, Teile dieser Panzerung und Dominanz oder Makatum, wie sie es nennen, abzulegen. Das schafft man nur durch freundliches Entgegenkommen und wenn einem ein Boden bereitet wird, von dem man nicht die Angst hat, er wird einem in dem nächsten Moment wieder weggezogen. Und in diesem Zustand leben halt viele. Also es ist eine richtige Arbeit, das ist keine politische Forderung, sondern persönliche Arbeit, überall da, wo man selber agiert und sich aufhält, möglichst Formen von Gleichheit herzustellen. Ob es in der eigenen Familie ist, am Arbeitsplatz ist, im Verein ist und so weiter und so weiter. Auch Freundschaften sind sehr, sehr wandelbar. Also Menschen sind wandelbar. Man kann Freunde haben in Gruppen, wo einer dominiert und da ist der Obermacker und die Schafe. Und man kann Freundschaften haben auf, was man heute Augenhöhe nennt oder Gleichheitsebene. Und sobald sowas passiert, verändern sich Körper und damit verändert sich auch das Denken. Und das sind die einzigen Wege zum Abbau von gesellschaftlicher Gewalt.
Sagt der Literatur- und Kulturwissenschaftler Klaus Teweleit, dessen Werk Männerfantasien Ende des Monats neu erscheint.